Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und wir kommen heute zu Johannes 5, machen weiter mit der Predigtreihe aus dem Johannesevangelium. Heute geht es darum, Jesus heilt einen Lahmen am Bethesda-Teich. Johannes 5, die Verse 1 folgende. Zuerst einmal der Ort der Heilung wird vorgestellt. Nach diesem war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es gibt aber in Jerusalem bei dem Schaftor einen Teich, auf Hebräisch Bethesda genannt, mit 5 Säulenhallen. In diesen lag eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Verkrüppelten. Ihr seht hier ein Modell von Jerusalem im ersten Jahrhundert. Hier sieht man dieses große Tempelareal. Hier ist der Tempel, der zweite Tempel. Und Herodes, der sogenannte Große, hat hier so praktisch viel Platz geschaffen, sodass tausende Leute dort sein konnten oben, zigtausende. Und hier ist Norden, hier ist Süden. Hier ist Osten und Westen, wenn man das so als Stadtplan sieht. Und hier, wenn ihr da guckt, da ist der Teich Bethesda. Ja, das ist auf diesem Modell, diese beiden. Ich habe es gleich in groß. Hier geht von diesem Teich geht ein Weg hier zu einem Tor in der Mauer dort. Hier vorne ist auch eine Mauer, aber dort war auch eine Mauer. Hier ist die Burg Antonia, das war die Burg der Römer, die dort gleich neben dem Tempel, merkt das schon. Hier ist der Tempel und gleich daneben haben die ihre Burg hingemacht und konnten jederzeit, wird irgendwie Unruhe war, eingreifen im Zentrum von Jerusalem. Man merkt auch, dass der Ort hier quasi gar nicht weit weg ist vom Tempelgelände. Dann würde man diesen Weg gehen, durch das Tor durch und dann hier hinten in den Tempelbereich hinein. Hier hat man jetzt den Teich Bethesda. Es gab mal eine Zeit, da hat man gedacht, den Teich Bethesda hätte es gar nicht gegeben. Also es ist ja öfters so gewesen, dass man sagte, irgendwas wird in der Bibel erwähnt und man sagt, den gibt es gar nicht. Aber man hat das gefunden und das ist also jetzt etabliert. Man hat hier quasi so eine Trapezform. Hier ist viel Wasser drin gewesen in diesem Pool. Es wird mit Teich übersetzt. Also das griechische Wort enthält auch das Stichwort Schwimmen. Es war also praktisch ein Swimmingpool. Aber wahrscheinlich hat man ihn nicht zum Schwimmen benutzt, sondern in diesen beiden Bereichen hatte man das Wasser. Und hier hatte man, Johannes sagt, 5 Säulenhallen. Wahrscheinlich zählt sich das so, dass man diese von hier bis dort als eine Säulenhalle sah und von hier bis dort als eine Säulenhalle und dann das waren 2 und dann 3, 4, 5. Man hat also den Aufbau so, dass man 2 Teiche hat, die zum Teil ziemlich tief waren. Also ich habe 13 Meter gelesen an einer Stelle. Und da musste man schon schwimmen können. Und die Kranken, das merkt man gleich bei dem einen, wo Jesus fragt, möchtest du gesund werden? Sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, der mir hilft, sozusagen schnell genug reinzukommen. Die Idee war wohl auch von dem Kranken, dass der Erste, der, wenn sich das Wasser bewegt, der Erste, der reinkommt, dass der gesund wird. Und das ist ja schon paradox. Also der eine Vers 4, den möchte ich auch vorlesen, also Vers 3 und 4, 3b und 4. Das steht in meiner Lutherbibel von 2017. Die Verse 3, B und 4 finden sich erst in der späteren Überlieferung, also nicht in den ältesten Handschriften. Und dort wurde festgestellt, sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Also das ist, wie gesagt, eine spätere Erklärung. Aber implizit ist so ein Gedanke im Kopf von dem Kranken, wie wir gleich sehen werden. Das müsst ihr euch vorstellen, man hat hier 5, also diese diese Säulenhallen, wo dann jeweils viele Kranke waren. Es war also quasi ein antikes Krankenhaus, aber ohne die Ärzte und ohne die Krankenpfleger, was wir kennen. So einfach eine Ansammlung von vielen, vielen, vielen kranken Menschen. Und jetzt gucken alle aufs Wasser und starren, ob sich das irgendwann bewegt. Und wenn es sich bewegt, war die Hoffnung, dass Gott das angerührt hat. Und wenn ich jetzt der Erste bin, kann ich gesund werden. Stell dir vor, du wärst einer dieser Kranken und du wärst lahm und weißt, bei diesem Wettlauf ziehe ich den Kürzeren. Also es ist schon eine besondere Stätte gewesen und wie ihr gerade gesehen, in Blicknähe quasi der Tempel oben und hier so eine Stätte, so eine Ansammlung von Massen von Kranken. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre zugebracht hatte in seiner Krankheit, geht der Text weiter. Und jetzt kommt Jesus. Als Jesus diesen dort liegen sieht und weiß, dass er schon lange Zeit so leidet, spricht er ihn an: Möchtest du gerne gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er, wenn das Wasser bewegt wird, mich in den Teich würfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Spricht Jesus zu ihm: Stehe auf, trage deine Liege und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und trug seine Liege und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tage. Folglich sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat! Und es ist dir nicht erlaubt, deine Liege zu tragen. Welcher ihnen aber antwortete: Der mich gesund gemacht hat, der hat zu mir gesagt, trage deine Liege und geh umher. Gucken wir uns mal die Fakten der Heilung an, soweit das jetzt gelaufen ist. Da haben wir: Jesus erbarmt sich über einen Kranken, heilt ihn und erlaubt ihm, seine Liege mitzunehmen und zu gehen, wohin er will. Vers 5 und 7. Der wünschte sich Heilung, kannte Jesus aber nicht. Also Jesus fragte ihn ja: Möchtest du gesund werden? Und er sagte: Ich habe keinen Menschen. Und wenn man ihn so anhört, hat man den Eindruck, er will schon gesund werden, aber er sagt: Ich habe keine Chance. Ich bräuchte jemanden, der stark genug ist, mich eben zuerst dahin zu bringen oder reinzuschmeißen, bevor jemand anders drin ist. Und also man merkt schon, er möchte eigentlich und er ist dort, wahrscheinlich weil er gesund werden möchte. Und er wird von Jesus eigentlich völlig überrascht. Sein Tragen der Liege am Sabbat erregte Aufsehen. Stellt euch mal vor, Jesus hätte ihm das nicht erlaubt. Dann wäre er gesund gewesen und hätte noch warten müssen, bis der Sabbat vorbei ist. Und dann hätte er seine Liege nehmen können und weggehen können, nachdem er 38 Jahre lang krank war. Also in dem Sinn hat Jesus die Sache abgekürzt und hat ihm das erlaubt. Natürlich wusste Jesus, was dann folgt. Er wusste genau die Reaktion, die dann kommen würde. Also lesen wir weiter. Weil er jetzt eben seine Liege, seine Matte wahrscheinlich, vielleicht war das eine Strohmatte, zusammengerollt hat und sie wegträgt und das am Sabbat in Jerusalem, also in Tempelnähe, war schnell jemand da, der gesagt hat: Das geht nicht. Das kannst du nicht machen, ja. Also fragten sie ihn, als er antwortete: Der Heiler hat ihm das gesagt. Wer ist dieser Mensch, der dir gesagt hat, trage und gehe umher? Der gesund gewordene wusste aber nicht, wer es ist. Denn Jesus hatte sich weggewandt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Nach diesem findet Jesus ihn in dem Heiligtum und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Da ging der Mensch weg und teilte den Juden mit, dass Jesus derjenige sei, der ihn gesund gemacht hätte. Aus eben diesem Grunde verfolgten die Juden Jesus die ganze Zeit, weil er dieses wiederholt am Sabbat machte. Er aber antwortete ihnen: Mein Vater wirket bis jetzt die ganze Zeit und ich wirke auch so. Aus diesem Grunde nun suchten die Juden beständig umso mehr, dass sie ihn umbrächten, weil er nicht allein wiederholt den Sabbat auflöste, sondern auch oft Gott seinen Vater nannte und sich so Gott gleich machte. Ich möchte nochmal erwähnen, dass ich bei meiner Übersetzung wiederholt oder ganze Zeit, das habe ich wieder aus den griechischen Verbformen geschlossen, weil im Griechischen, wie ich schon manchmal erwähnt habe, ist klar, ob eine Handlung einmal geschieht oder ob sie wiederholt geschieht oder andauernd geschieht. Und das ist hier von den griechischen Verbformen klar. Diese Heilung am Sabbat zusammen mit den anderen Heilungen am Sabbat, die Jesus sonst auch öfters getan hat, wie wir in den vier Evangelien lesen können, war ein Hauptgrund für die Feindschaft gegen Jesus. Und das andere ist hier, dass Jesus sagt, mein Vater wirket bis jetzt die ganze Zeit und ich wirke auch so. Und das zeigt, Gott hat zwar am Anfang in 6 Tagen, wie die Bücher Mose uns sagen, alles geschaffen, Himmel und Erde und alles, und dann am 7. Tag geruht und sich erfreut und festgestellt, es ist sehr gut geworden. Aber es heißt nicht, dass Gott sozusagen quer durch die Geschichte 6 Tage arbeitet und einruht. Dann würde die Welt vergehen. Gott ist der Schöpfer und Gott ist der Erhalter. Und Gott arbeitet, wie man auf Englisch sagt, 24/7. Gott hört nie auf zu arbeiten, sonst würde diese ganze Welt auseinanderfallen. Man weiß ja bis heute nicht wirklich, was die Welt zusammenhält. Also auch die Atomphysiker wissen nicht wirklich, was die Welt zusammenhält. Die Heilige Schrift sagt, der Erhalter, der alles erhält, ist der Schöpfer. Und jetzt setzt Jesus in diese Antwort, das heißt, ihr merkt, das geht hier nicht nur um die Heilung eines Lahmen am Teich Bethesda. Das wird jetzt theologisch, das geht um die Trinität, es geht um Gott den Vater und es geht um Gott den Sohn. Jesus stellt sich tatsächlich hin und wird jetzt erläutern, warum das eine falsche Anklage ist. Gucken wir uns mal das soweit an, was wir bis jetzt gefunden haben. Jesus heilte einen Lahm am Sabbat, der ihn nicht kannte und nicht an ihn glaubte. Das ist bemerkenswert. Manche Leute denken, Gott kann nur heilen, wenn einer glaubt. Es gibt Texte, wo das so ist. In Markus gibt es den Text, wo Jesus in Kapitel 6 zu seiner Vaterstadt Nazareth kommt, wo er aufgewachsen war. Und da steht an einer Stelle, er konnte dort keine Machttat tun, um ihres Unglaubens willen. Nur einige Leute hat er gesund gemacht. Immerhin, trotz des Unglaubens hat er immer noch einige Leute gesund gemacht. Und Gott nimmt schon Rücksicht auf den Ort sozusagen, auf die geistliche Beschaffenheit des Ortes und der Menschen. Und wenn das Element des Unglaubens dominant ist, wird Gott weniger tun, offensichtlich. Das heißt aber nicht, dass er nichts tun kann. Es gibt Menschen, die sind gesund geworden. Da hat Jesus gesagt, dein Glaube hat dich geheilt oder dein Glaube hat dich gerettet. Da gibt's einige Texte. Aber es heißt nicht, dass wenn ein Mensch nicht glaubt, dass Gott nicht heilen kann. Dieser Typ hier, der hat auch nicht immer gewusst, wer Jesus ist. Geschweige denn an ihn geglaubt als Sohn Gottes oder Prophet oder Messias oder sowas. Das heißt, wir haben hier einen Mann, der 38 Jahre lang krank war und Jesus wollte ihn heilen. Punkt. Ist gut, ne? Ist das gut? Es ist interessant, aber du hast wahrscheinlich hunderte von Kranken gehabt. Und wie viel heilt er? Ein. Ob uns das gefällt, ist die andere Frage. Aber beides zeigt die Souveränität Gottes. Jesus geht an so einen Ort und macht keine Massenheilung, sondern er geht auf einen zu und wahrscheinlich dieses Erkennen, dieses Wissen, dass er 38 Jahre lang krank war, war wahrscheinlich auch aufgrund, dass er auch ein Prophet war und der Sohn Gottes war. Das muss ihm keiner gesagt haben. Und er geht praktisch auf einen zu, den er rauspickt. Und, aber das ist jetzt wichtig. Er fragt ihn, möchtest du gesund werden? So, hätte er sagen können, nein. Er hat aber nicht deutlich Ja gesagt, aber ich denke schon, dass klar wurde aus der Antwort, eigentlich möchte er gesund werden, aber bis jetzt hat er keinen Menschen gehabt, der ihm geholfen hat, gesund zu werden. Und jetzt schickt Gott der Vater seinen Sohn, um ihn gesund zu machen. Das ist für mich eine sehr gute Nachricht. Jesus trifft ihn wieder und warnt ihn, nicht mehr zu sündigen. Das ist der Vers 13, siehe, du bist gesund geworden und sündige nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Also Vers 13, wenn man den Vers 4 nicht mitzählt. Dadurch habe ich jetzt im Unterschied zu euren Bibeln wahrscheinlich eine sozusagen ein Versunterschied, das passiert ja manchmal. Aber siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Was könnte das sein? Ich meine, wenn eine 38 Jahre lang krank ist und sagt, ich habe keinen Menschen, das ist schon mit das Schlimmste, was einem passieren kann in diesem Leben. Und wahrscheinlich meint Jesus, sündige nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Ich vermute, dass das gemeint ist, dass das geht hier um das Verlorensein, dass man Gott verliert, dass man irgendwann stirbt und ohne Gott stirbt. Das wäre das Schlimmere. Und es gibt sozusagen als Ergänzung, kann man Kapitel 9 nehmen, dort geht Jesus an einem Blindgeborenen vorbei, zu dem kommen wir später. Und dann fragen sich die Jünger, weil der ist ja blind geboren, und wenn man jetzt die Idee hat, dass immer, wenn einer krank ist, dann eine Sünde vorweggeht, und das ist aber da nicht der Fall, dann ist so die Frage wäre dann, wer hat das jetzt verursacht? Ich meine, er ist ja blind geboren, der hat ja noch gar nichts gemacht, der ist ja einfach so geboren worden, ja. Und deswegen sagt Jesus dann als Antwort auf die Frage der Jünger, weder die Eltern haben gesündigt, noch er, dass er blind geboren ist. Das heißt, wir als Menschen, die wir nicht Propheten sind und nicht die Einsicht Jesu haben, wir werden das in der Regel nicht wissen, wenn irgendjemand krank ist, ob das sozusagen einfach so ist, weil es so ist. In dem Fall bei dem Blindgeborenen war das Absicht Gottes, dass Gott das zugelassen hat, dass er sein Leben lang krank war, weil er an diesem Mann ein Riesenwunder tun wollte. Ich hatte gebeten, dass wir Jesaja 35 lesen als Textlesung, weil dort zwei besondere Wunder erwähnt werden, die zeigen, dass die Zeit Gottes gekommen ist, die Zeit des Heils, siehe, da ist euer Gott. Und dann wird gesagt, dass Lahme gehen und Blinde sehen. Und das ist genau das, was hier geschieht. In Johannes 5, Johannes hat ja am Ende, sagt er, er hat alle seine Wunder, die Zeichen, die er berichtet, hat er ausgesucht. Es ist viel, viel, viel mehr geschehen, sagt er. Wenn man das alles aufschreiben würde, die Welt würde gar nicht die Bücher fassen. Also er sucht ganz bewusst die Wunderzeichen aus und es zeigt mir auch, wie in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, dass die Wunder Jesu unter anderem auch Jesaja 35 erfüllen. Gott wollte es. Gott wollte es auch, dass sozusagen alle mitkriegen, dass hier ein Lahmer gesund wurde. Er hat ihm erlaubt, sein Bett zu tragen, damit es Aufsehen erregt. Sie sollten es sehen. Und es war in praktischem Blicknähe zum Tempel, ja. Also, Jerusalem sollte wachgeschüttelt und wachgerüttelt werden, dass Gott präsent ist. Es ist eine Zeit Gottes da, wie auch in den anderen Sachen, die wir gelesen haben bis jetzt seit Kapitel 1. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und die Gnade äußert sich hier darin, dass ein Mensch, der unheilbar krank war, auf einmal, ohne dass er es geahnt hatte, auch ohne dass er Jesus kannte und ohne dass er glaubte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, einfach gesund wurde, weil Gott hier sich erbarmen wollte und helfen wollte. Interessanterweise warnt er ihn aber auch eben, dass er nicht mehr sündigen soll, auf dass ihm nicht etwas Schlimmes widerfahre. Die Juden wollten Jesus daraufhin töten, weil sie dachten, Jesus bräche den Sabbat und Jesus würde sich selber Gott gleich machen. In beiden Gedanken haben sie geirrt. Jesus hat den Sabbat nicht gebrochen. Man merkt das, wenn man die Evangelien liest. Die Jünger Jesu haben ganz normal die Feste gefeiert und auch die Sabbate gehalten. Man merkt das, als sie ihn zu Grabe gelegt haben, da stellt Lukas fest in Lukas 24, sie ruhten nach dem Sabbat. Und dann erst am Sonntagmorgen wollten sie aktiv werden, um dem Leichnam Jesu noch etwas Gutes zu tun und hatten sich auch gekümmert. Also die Jünger Jesu haben den Sabbat auch gehalten, der Herr Jesus selber auch, als Jude. Er ist oft in die Synagogen gegangen, als Teil seines Sabbathaltens und hat dort gelehrt. Es war also ein falscher Vorwurf. Jesus antwortet auf die Vorwürfe und zeigt, dass er unschuldig ist. Zum Sabbat sagt er, Gott, der Vater, wirkt unablässig, so auch der Sohn. Also er sagt bei sich praktisch, dass er jetzt am Sabbat geheilt hat, wird er das gleich erklären und dass er da in dem Sinn unschuldig ist. Als Antwort darauf sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich versichere euch, der Sohn kann von sich selber aus nichts tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was auch immer jener tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Auch noch größere Werke als diese wird er ihm zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, genauso macht auch der Sohn, welche er will, lebendig. Auch richtet der Vater niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben, auf dass alle den Sohn so ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also hier merkt man jetzt, der Vorwurf ist, Jesus hätte am Sabbat geheilt und damit eine Sünde begangen. Und Jesus antwortet praktisch: Ich hätte das gar nicht gekonnt. Wer hat es mir gezeigt? Der Vater. Warum hat er es mir gezeigt? Damit ich es tue. Das heißt, wir kriegen hier Einblick, warum Jesus an manchen Tagen jemanden geheilt hat. Der Vater zeigt es ihm, und wir können davon ausgehen, dass er ihm sogar quasi den Menschen gezeigt hat. Er wusste genau, zu wem er zu gehen hat und was er zu tun hat, damit dieser Mann heute gesund wird. Ist das nicht schön? In Jesaja 50 steht mal, dass der dort verkündigte, der kommende Knecht des Herrn, ein Jünger Gottes sein wird, und da heißt es, er weckt mir alle Morgen das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören, und er empfängt eine Botschaft, dass ich wisse, mit den Müden zu reden. Und das heißt, Gott hat oft morgens in der stillen Zeit, die der Sohn hatte mit dem Vater, ihm quasi die Botschaften gegeben für die Menschen, die er an dem Tag treffen würde, und für die Kranken, die er heilen würde. Das ist halt Führung durch den Heiligen Geist. Deswegen fängt das alles an, die öffentliche Zeit Jesu mit seinem Wirken, fängt an mit dem offenen Himmel und dass der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkommt. Auch in Johannes 1 wird das erwähnt und ihm die Vollmacht gibt, das alles zu tun. Das ist Trinität, das ist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und interessant ist hier, der Sohn kann von sich aus selber nichts tun, also hinsichtlich seiner Menschheit. Hätte Jesus das nicht tun können, hinsichtlich seiner Gottheit kann es natürlich, es gibt ja nicht drei, sondern nur einen Gott. Aber als Gott Mensch wurde, hat er das so arrangiert, dass Jesus hinsichtlich seiner Menschheit auch wachsen musste und lernen musste. Und man merkt das in Lukas 1, wenn ihr das sorgfältig liest, wo dann steht, dass das Kind wuchs und es wuchs auch an Gnade. Und er hat gelernt und der Vater hat ihn gelehrt und so hat er dann seine Vollmacht eingesetzt. Und die Sachen, die man hier hat, wenn man das weiterliest, denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, genauso macht auch der Sohn, welche er will, lebendig. Auch richtet der Vater niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben, auf dass alle den Sohn so ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Nehmen wir das mal mit rein in unsere Sammlung. Da unten, wo Jesus die Vorwürfe zurückweist, Jesu Antwort auf die Vorwürfe erweist ihn als unschuldig in beiden Punkten. Zum Sabbat, Gott der Vater wirkt unablässig, so auch der Sohn. In Hebräer 1 steht es, dass der Sohn alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Da erfahren wir aus der Bibel, was die Welt zusammenhängt. Was hält die Atome als Atome zusammen? Was bewirkt das? Was sozusagen all die Kräfte, die man physikalisch erkannt hat, was ist sozusagen der letzte Ursprung dieses genialen, mathematisch genau durchtarierten Systems? Das ist ja beeindruckend. Das sagen Physiker, die Welt ist fein getuned. Die ganze Welt. Du kannst die Gesetze der Physik auf ein DIN A4 Blatt vorne und hinten schreiben. Da hast du die Kernformeln, kannst du alle auf ein Blatt schreiben. Ein genialer Kopf hat das geschaffen und er hält es zusammen in seiner Macht. Und das ist nicht nur der Vater, es ist auch der Sohn. Hebräer 1, Vers 1 bis 4, ja. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Auch Kolosser 1. Er hat alles. Alles ist durch ihn geschaffen und es besteht auch alles in ihm. Das ist das Erhalten. Oder Johannes 1, unser Evangelium, Vers 1 folgende. Alles ist durch ihn geschaffen. Und jetzt hat man hier also das, die Sabbatanklage ist also falsch. Nicht nur, weil der Vater 24/7 arbeitet und auch der Sohn das tut, sondern auch diese Heilung hat der Vater dem Sohn gezeigt. Der Vater zeigte dem Sohn alles, was er selber tut, auf das auch der Sohn das alles tue, inklusive, dass der Sohn als Gott verehrt wird. Denn wenn es heißt, sie sollen auf das alle den Sohn so ehren, wie sie den Vater ehren, wie ehren sie den Vater? Sie beten ihn an. Er ist Gott. Das heißt, Jesus hat Anspruch auf Anbetung, weil der Vater will, dass alle Menschen und alle Engel und alle Geschöpfe erkennen und anerkennen und ehren, dass hier dieses Wunder geschehen ist. Weihnachten. Gott wird Mensch. Also es ist weit mehr als nur die Heilung des Lahmen am Teich Bethesda in diesem Text. Es ist ja oft so, dass das Wunder geschieht und dann kommt irgendwie eine Erklärung von Jesus, eine Rede, eine Predigt. Und die Erklärung hier bei diesem Wunder ist, dass der Vater will, dass der Sohn anerkannt wird. Amen, Amen, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört, sagt der Herr Jesus, und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist hindurchgedrungen aus dem Tod ins Leben. Amen, Amen, ich versichere euch, dass die Stunde kommt und jetzt ist, wenn die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Gottes und welche sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater Leben hat in sich selbst, genauso hat er auch dem Sohn Leben gegeben, Leben zu haben in sich selbst und hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er Menschensohn ist. Seid über diese Aussage nicht erstaunt. Weil die Stunde kommt, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorgehen werden, welche Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, welche aber Böses verübt hatten zur Auferstehung des Gerichtes. Ich kann nicht von mir selber aus irgendetwas tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Rechtsurteil ist gerecht, weil ich nicht meinen Willen suche, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn man sich das anguckt, sozusagen von Vers 20 bis Vers 29 oder 30, je nach der Zählung, dann hat man hier zwei Werke jetzt genannt. Jesus sagt ja, der Vater wird dem Sohn alles zeigen, aber hier geht es im Wesentlichen um zwei Dinge, die er nennt. Zwei riesige Dinge. In Vers 20, Tote auferwecken und lebendig machen. Vers 21, 22, gerechtes Gericht halten und gerechtes Urteil sprechen. Also um diese beiden Dinge, Tote lebendig machen, Gericht halten. Und zwar über die ganze Menschheit. Ja, und das wird nochmal wiederholt, mehr ausgeführt. In Vers 23 bis 25, Tote auferwecken zum Leben und gerechtes Gericht halten, gerechtes Urteil sprechen. In 26 bis 29. Das ist also ein riesiger Anspruch hier, das ist ganz ähnlich wie der Prolog. Ohne dass Jesus sagt, ich bin Gott, sagt er, der Vater, Gott ist mein Vater, ich bin der Sohn und ich bin der Sohn in dem Sinn, dass er mir die gesamte Vollmacht gegeben hat. Und ich werde Tote auferwecken. Wann erweckt er den ersten Toten auf im Johannesevangelium? In Kapitel 11, Lazarus. Das heißt, Kapitel 5 reicht sich hier schon die Hand mit Kapitel 11. Ich habe mal erwähnt, dass das eine wunderbare Struktur ist, Kapitel 4 bis 12 auch, ich werde das irgendwann mal dann zeigen, wie diese Kapitel alle miteinander zusammenhängen und wie die aufeinander aufbauen. Und hier wird schon gesagt, ich werde Tote auferwecken und ihr werdet euch wundern. Und wieder ähnlich wie hier, das war ja sozusagen in Sichtnähe zum Tempel, die Totenauferweckung von Lazarus, die ist eine halbe Stunde entfernt zu Fuß geschehen. Ja, also Bethanien, wo die waren, irgendwo da in der Nähe wird ja das Grab gewesen sein. Da konntest du in 30 Minuten, wir haben das gecheckt, meine Frau und ich, als wir in Jerusalem waren, wir sind von unserem Quartier in der Altstadt, sind wir dahin gelangt zum Ölberg, ja, 30 Minuten. Müsst ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Das heißt, Jesus rüttelt sein Volk wach, sie mögen es nicht, aber er hat diese Vollmacht und er kann das. Kapitel 5 sozusagen, hier spitzt es sich jetzt zu. Die Verse, die darauf folgen, die ich jetzt nicht berücksichtigt habe, da steht auch drin über Johannes den Täufer, er war ein brennend und scheinend Licht, aber ihr wolltet eine kleine Weile in seinem Licht fröhlich sein. Also Kapitel 5 setzt auch schon voraus, dass Johannes wahrscheinlich schon ermordet ist. Oder im Gefängnis und kann nicht mehr öffentlich wirken, aber das war nahe dran praktisch, dass er vielleicht auch schon ermordet worden ist. Gott heilt diesen Mann, er erbarmt sich über ihn und schenkt ihm nach 38 Jahren Krankheit, Heilung. Jesus warnt ihn auch prophetisch, er soll Sünde vermeiden, dass ihm nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Und sozusagen als Reaktion auf das Erbarmen über einen Menschen, der geheilt wird, weil es am Sabbat war, und der dann praktisch, ich denke, der Punkt war nicht, dass Jesus geredet hat, dass er heil sein würde, das war ja sozusagen keine Arbeit, das war ja nur das Machtwort, aber dass er dem Mann gesagt hat, er soll sein Bett tragen. Dadurch hat er als Lehrer dann quasi in Anführungsstrichen in den Augen der Leute den Sabbat gebrochen, aber das ist halt deren Problem, nicht das Problem von Jesus. Was wir mitnehmen können für uns ist, Jesus ist auch heute noch so groß. Oder? Er ist auch heute noch so groß. Er könnte irgendwo, in irgendeinem Ort dieser Welt quasi in das Leben eines Menschen hinein spazieren. Sogar einer, der ihn noch nicht mit Namen kennt. Und er könnte gewaltig wirken. Wie viel mehr kann er das, wenn Leute ihn rufen um Hilfe? Und wenn sie ihn anrufen und um Erbarmen? Wir können sehen, hier im Johannesevangelium, wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes schildert Jesus als den Sohn Gottes. Er hat eine Riesenvollmacht. Und wir werden dann beim Abendmahl wieder sehen, das nächste Mal in Kapitel 6, dass er sich uns gibt, sein Leib und sein Blut uns gibt. Das ist ja genau das, was er so benennt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es ist ein Sohn Gottes, der voller Liebe brennt und der die Macht hat, uns zu helfen. Darum lasst uns auch uns ihm zuwenden, auch ihm folgen. Amen.